Wir lesen ab Matthäus 14, Verse 22 bis 32. Ich dachte, dieser Text ist eigentlich an sich einer, den man schon oft gehört hat. Und in der Vorbereitung des Textes ist mir eigentlich mehr und mehr klar geworden, es sind sehr, sehr viele Sachen, die sehr skurril an diesem Text sind, wenn man sie mal wirklich genau liest. Und dann habe ich mir gedacht, und ich soll darüber jetzt heute predigen und versuchen, das auszulegen. Was habe ich mir dabei gedacht? Vielleicht, aber ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich wirklich uns da durchführe und vielleicht uns Gott wirklich das Herz öffnet. Aber dafür möchte ich ganz kurz noch beten vor. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir zusammenkommen können und dieses geniale Wort Gottes studieren dürfen, dass wir dich ehren dürfen und von dir mehr und mehr erfahren können. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen einfach die Herzen öffnest, dass das, was sie brauchen für die Woche, dass sie da aufgetankt sind und gestärkt hier rausgehen können. Segne mich, dass ich einfach Worte finde, die diesen Text gut erklären, und sei einfach bei uns. Amen. Also jetzt, wie versprochen, lese ich den Text vor. Überschrieben: Jesus und der sinkende Petrus auf dem See. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Also das Volk war die Speisung der 5000 vorher. Also das Volk wollte er es wegschicken. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, Und als sie ihn sahen, dass er auf dem See ging, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber dann den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wir haben den Text schon oft gehört. Also ich habe schon nicht nur einmal den Text gehört, ich habe bestimmt Dutzende von Predigen darüber gehört. Und allein das ist eigentlich, okay, was kann man denn Neues noch aus dem Text rausholen? Aber dann liest man den Text. Erstens geht es darum, dass Jesus erstmal seine Jünger im Boot sagt: Fahrt mal auf die andere Seite. Okay, es ist nicht unbedingt beschrieben, wohin, scheint dem Autor in dem Punkt nicht wichtig zu sein. Im Nachhinein war es ungefähr Kapernaum. Die anderen wussten, es gibt, glaube ich, nicht so viele Anlegeplätze dort gegenüber. Also es war schon irgendwo klar, dass sie übersetzen mussten. Aber er schickt sie voraus, um alleine auf dem Berg zu beten. Und dann läuft er ihnen quasi dann nach. Auf dem Wasser. Erstens, woher wusste Jesus eigentlich genau, wo die auf dem Wasser sind? Okay, er ist Sohn Gottes, aber trotzdem, wie kommt er dann auf die Idee, ich nehme nicht ein Boot, sondern er läuft über das Wasser? Warum entschließt er sich wirklich, dieses Wunder zu wählen? Wieso kommt dann Petrus, als er dann sieht und Jesus sagt, das ist Jesus, okay, wieso kommt er überhaupt auf die Idee zu sagen, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir hingehe, anstatt zu sagen, zum Beispiel, still mal den Sturm, der um uns rum tobt. Nein, das Skurrile ist, dann steige ich aus dem Wasser und gehe auf dich zu. Und am Ende nennt er den dafür, dass er dann halt Angst bekommt, einfach in der Situation, Kleingläubiger, warum zweifelst du, wo das doch eigentlich das Gefühl das Normalste auf der Welt ist. Also, es ist nicht unbedingt klar und eindeutig, warum diese Abfolge der Geschehnisse in der Art und Weise erfolgen. Aber wenn man wirklich reingeht, ist das Zentrale auf jeden Fall, dass ein Sturm tobt. Die Jünger fahren auf dem Wasser und erkennen am Ende, das ist Gottes Sohn. Oder sie sagen es zumindest. An einer anderen Stelle in Markus gibt es noch den Zusatz, aber sie verstanden einfach die Wunder, die Jesus die ganze Zeit tat, nicht. Sie haben nicht verstanden, dass das wirklich der Sohn Gottes ist. Also ist es wieder so eine Möglichkeit auf der anderen Seite, Jesus nutzt diese Gelegenheit, um nochmal zu zeigen mit Nachdruck, wer er eigentlich ist. Okay, es ist eine skurrile Art und Weise, übers Wasser zu gehen und auf sie zuzugehen, aber wir lesen hier zudem auch, dass es die vierte Nachtwache war. Also Jesus ist auf dem Berg und lässt sich extrem lange Zeit, währenddessen tobt ein Sturm und der See ist eigentlich nicht so groß. Die Leute, die gestandenen Fischer hatten Todesangst und erst nach der vierten Nachtwache, also das musste ja schon ein bisschen her sein, also die kamen nicht wirklich vom Fleck und manche mussten sich ausruhen. Erst dann kommt Jesus übrigens auf die Idee, komm, ich gehe denen mal entgegen und helfe denen mal. Ein Sturm tobt in dem Leben der Jünger und Jesus lässt sich Zeit. Und ich finde einfach, dieser Sturm zeigt eigentlich oft, wie es eigentlich in unserem Leben manchmal aussieht. Dass wir manchmal das Gefühl haben, wirklich in einen buchstäblichen Sturm zu kommen. Und natürlich, dass sich Jesus auch Zeit lässt. Aber darf man das so einfach übertragen? Das stelle ich mir mal nebenhin, weil eigentlich, und das ist das Faszinierende, werden hier zwei Stürme beschrieben. Der Sturm, in dem die Jünger sind und der Sturm, in dem Jesus ist. Weil wir lesen so schnell über den ersten Teil dieses Kapitels. Wieso nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und überzusetzen, um alleine zu beten? Und wir lesen zuvor, dass er schon einmal, dass es nicht das erste Mal ist, dass er schon einmal mit dem Boot übergesetzt hat, weil hunderte von Menschen ihm folgen. Er kommt einfach nicht mehr zur Ruhe, Jesus. Überall, wo er hingeht, bringen die Leute ihre Kranken und überall, wo er hingeht, ist Not am Mann. Und Jesus macht es. Ja, er ist so überladen von Menschen, dass er kaum Zeit hat, mit Gott zu verbringen, zur Ruhe zu kommen. Und wir lesen sogar noch was, ganz kurz vorher. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Und diese Nachricht, das ist wirklich am Anfang des Kapitels, wurde zu ihm hingetragen. Warum ist diese Information wichtig? Johannes der Täufer war nicht nur jemand, der Jesus gepredigt hat, er war auch sein Cousin und Cousins, die männliche Äquivalente. Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Tut mir leid. Aber stellt euch mal vor, was würde es mit eurem Leben machen, wenn du mitkriegst, ein Familienmitglied stirbt? Und viele von uns sind in dieser Situation, dass, wenn dann sowas passiert, gerade dann, okay, man muss einerseits die Beerdigung planen, okay, das musste er jetzt nicht, aber dann hat man trotzdem ja noch Familie, oft hat man auch Kinder und die Eltern von einem dann sterben oder irgendwas anderes ist und man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, es kommt ja auch so, dass man da Urlaub nehmen kann und wirklich planen kann. Nein, es kommen hunderte Leute meistens auf dich zu in dieser Zeit, die was von einem wollen. Und das Einzige, was man sich wünscht, ist Ruhe. Und so setzt sich Jesus einmal über, vielleicht auch mehrmals über, um einfach mal Zeit für sich zu haben. Und er sieht wirklich die Not der Menschen und sagt, ich bin gerade in einer schwierigen Zeit und ich kann die aber trotzdem nicht einfach wegschicken. Und er gibt Tausenden von Leuten, es heißt, die speisen 5.000, aber es wurden nur die Männer gezählt, also ich weiß nicht, wie viele Tausende mehr da noch waren, alle, die nach Hoffnung, nach Not suchen und du bist umgeben eigentlich von Leuten, die leer sind und dich brauchen, um ihnen Stärke zu geben, aber du brauchst selber gerade Stärke. Und deswegen, er versucht das Volk zu entlassen, schickt seine Jünger erstmal auf die andere Seite und geht auf den Berg, um ein wenig Zeit für sich zu haben. Ein wenig Zeit, um eigentlich sich wieder auf Gott auszurichten. Und dann geht Jesus in diesen Sturm rein, weil, okay, die Jünger brauchen gerade seine Hilfe, er ist der Sohn Gottes, irgendwie wird es ihnen entweder Gott gesagt haben, wo er genau zu gehen hat, oder als Sohn Gottes hatte, also ich würde sagen, Gott hat es ihm gesagt, weil er ist ja ganz Mensch und ganz Gott, aber unabhängig davon geht er durch diesen Sturm quasi spazieren, ohne dass ihm der Sturm was ausmacht. Was eigentlich auch krass ist. Er ist also persönlich in einem Sturm und ist dann buchstäblich in einem Sturm unterwegs. Die Jünger hingegen sind nur eigentlich, die haben eigentlich eine geniale Zeit. Die erleben ein Wunder nach dem anderen. Es ist eigentlich, ich kann mir es eigentlich nur vorstellen wie eine christliche Freizeit oder so eine Zeit, wo man, man kriegt das Wort ausgelegt, man ist wirklich nah dran und gerade eben haben die, okay, man wurde ein bisschen herausgefordert an seiner Komfortzone mit Broten und Fischen durch die Gegend zu gehen und Leute zu essen zu geben, auch wenn man selber nicht unbedingt glaubt, dass das wirklich was bringt. Und dann feststellt, Gott hat durch Jesus eine ganze Menschenmenge gefüttert. In der nächsten Situation scheint es fast wieder vergessen zu sein, aber unabhängig davon sind es gestandene Fischer. Heißt, die haben ihr Brot und Alltag verdient, indem sie auf dem See unterwegs sind. Solche Männer, wenn ihr mal in die Ostsee oder Nordsee gefahren sind, bringt so schnell nichts aus dem Gemüt. Also da muss schon einiges passieren, dass die Todesangst bekommen. Und interessanterweise lesen wir eigentlich nicht oft, dass die Jünger so Angst haben und anfangen, Gespenster zu sehen, aber wir lesen es tatsächlich an einer anderen Stelle. Dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, in der Zeit danach, nachdem Jesus auferstanden sind, verbarrikadieren sie sich in ihrem Zimmer, Jesus erscheint und sie denken auch wiederum dort, dass Jesus ein Gespenst ist und bekommen Todesangst und Jesus sagt ihnen auch dort, fürchtet euch nicht. Also irgendwie neigen sie dazu, Gespenster zu sehen, vor allem dann, wenn sie wirklich, wirklich Angst haben. Wenn sie wirklich nicht mehr weiter wissen. Und als Jesus dann einfach sagt, hey, ich bin's, seid getrost, fürchtet euch nicht. Ich frage mich, wie viel soll das eigentlich helfen? Wenn, das sagen auch immer die Engel, wenn die irgendwo auftauchen, fürchtet euch nicht. als ob das wirklich was bringt, wenn du wirklich überwältigt von etwas bist. Diese Aussage. Hab keine Angst. Aber okay, das erste Idee, die Petrus hatte, ist, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser herzukommen. Ich werde immer noch nicht schlau daraus, warum ausgerechnet das gesagt wird. Aber ich hatte eigentlich mal einfach einen Gedanken, Jesus, der in so einer schwierigen Situation so ruhig bleibt, ist es nicht eigentlich so, dass wir uns das auch wünschen würden, dass wir ruhig bleiben könnten in dieser Situation, dass wir wie Jesus sein könnten in dieser Situation, dass wir so sind wie Menschen, die wir bewundern, Vorbilder, die in diesen Zeiten einfach sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, die manchmal, wie manchmal unsere Eltern oder wie manchmal einfach, ja, große Glaubenshelden, die einfach ihren Glauben nicht verloren haben. Vielleicht sagt Petrus hier nicht, ich möchte auch dieses Wunder auf dem Wasser gehen erleben, sondern ich möchte auch, dass einfach mir dieser Sturm nichts ausmacht. Und kam auf die Idee, wie denn anders als, ich möchte das auch, was Jesus macht, inmitten dieses Sturmstehens keine Angst haben und einfach da durchwandern können. Und das ist das, was mich in meinem Leben so oft erinnert, an mich selbst. Es tobt im Sturm, ich weiß nicht mehr, wohin ich eigentlich gehe. Gott lässt auf sich warten, eine ganz schön lange Zeit. Man ist manchmal gefühlt kurz vorm Kentern und vielleicht hat man Hoffnungsschimmer und sagt, könntest du mir nicht einfach diese Ruhe geben? Und man ist dann, man hat vielleicht anfangs noch die Kraft, sieht dann aber die Wellen, sieht dann eigentlich, was eigentlich um mich herum geht, fragt sich eigentlich, wie dumm konnte ich sein, so eine Entscheidung zu treffen, diesen Weg einzuschlagen, und man beginnt zu sinken. Und das ist, ja, ich habe eigentlich die Predigt überschrieben gehabt mit den Fokus nicht zu verlieren. Und ich wünschte, weil ich damit oft zu kämpfen habe, dass ich eine einfache Antwort haben gefunden hätte, wie das geht. Aber ich glaube, es ist einfach uns Menschen nicht möglich, nie den Fokus zu verlieren und den Blick auf Jesus zu halten und ja nicht einzusinken. Ich glaube, das ist nicht der Punkt der Geschichte. Sobald Petrus sinkt, ist aber Jesus da. Und auf der anderen Seite, wir sind unterwegs und wir werden immer mal wieder den Fokus verlieren. Jesus ist da. Die Frage ist, können wir eigentlich von uns erwarten, nie den Fokus zu verlieren? Erwartet es Jesus, dass seine Jünger nie den Fokus verlieren? Ich glaube, nicht ganz. Ich glaube, die Aussage mit kleingläubig erklärt sich sehr gut damit, was Markus, wie gesagt, im Zusatz schreibt, dass die Jünger diese Wunder sehen von der Speisung der 5000 und den einzelnen Sachen und immer noch nicht erkannt haben, worum es eigentlich geht. Dass Jesus der wiedergekommene Sohn Gottes ist. Es geht nicht in der Hinsicht darum, dass Petrus einfach in der Situation vielleicht mal zweifelt. Es geht eigentlich darum, dass sie einfach nicht verstehen wollen oder im Herzen es einfach nicht ankommt und es steht, ihr Herz war verhärtet. Also es ist ein Zeichen, um hinzuzeigen, es ist der wahre Jesus, es ist der wahre Sohn Gottes, aber die Jünger können es an diesem Punkt einfach noch nicht begreifen. Zu sagen, wenn wir zweifeln, sind wir kleingläubig und das Ziel sollte sein, niemals zu zweifeln und niemals den Fokus zu verlieren. Und wenn der Fall ist, dass ich den Fokus verliere, dass ich zweifle, dann kann ich nicht richtig im Glauben unterwegs sein, dann muss ich mich schlecht fühlen, in die Ecke stellen und mich schämen. Ich glaube, darum geht's nicht. Weil allein ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, eigentlich zu sagen, okay, ich gehe auf dem Wasser auf dich zu. Weil die müssen ja dann eigentlich wieder auch zurückgehen. Also, dann stehen die ja mitten auf dem Wasser. Und dann? Wo geht's dann weiter? Ich finde diesen Mut einfach unglaublich beeindruckend. Ein Mann, der gerade in Todesangst ist, ist so überwältigt von Jesus, wandert, dass er sagt, das kann ich auch. Und dann trifft ihn einfach der Alltag wieder. Aber es gibt trotzdem eine Art und Weise, wo hier beschrieben wird, wie man mit diesem Sturm und generell umgehen kann. Wie man versuchen kann, in dieser Situation ein bisschen besser zu bestehen. Und das ist eigentlich, wie gesagt, in den Anfangsteil des Textes versteckt, den wir so schnell überlesen. Jesus, der in einem Sturm war, in der Hinsicht, dass ein Mann in seinem Familienumkreis gestorben ist, dass er nicht zur Ruhe findet und 1000 Menschen eigentlich ihn dauernd belagern und er nicht zur Ruhe kommt, schaufelt sich eine Zeit frei, in dem er auf den Berg steigt und Zeit mit Gott verbringt. Es ist der Punkt, dass Gott suchen das Einzige ist, wie man mit Stürmen umhergehen kann und wie man in diesen Stürmen zumindest in gewisser Weise, außer man lässt sich wieder ablenken, was durchaus passiert. Und ich habe noch keinen Menschen erlebt, der das sich nicht von Stürmen hat ablenken lassen. Und ihr könnt auch gerne in der Bibel und im Alten Testament lesen, dafür ist es da, welcher Glaubensheld hatte niemals Zweifel gehabt? Weder Mose noch Abraham, alle hatten Perioden, wo sie in Furcht hatten, wo sie Dinge gemacht haben, die nicht in Ordnung waren. Allesamt. Entsprechend kann es auch nicht hier von uns erwartet werden. Aber einfach dieser Kontrast. Jesus sucht die Stille und Ruhe und kann dadurch in diesen Sturm gehen, als ob der Sturm einfach nicht da wäre. Und ich glaube, deswegen hat Jesus wirklich, weil dieses Bild einfach so kraftvoll ist, beschlossen, das Boot liegen zu lassen und spazieren zu gehen quasi. Und er stieg in das Boot und plötzlich legte sich der Sturm, was ja auch nochmal krass ist. Die Ruhe folgt ihm nach und springt eigentlich auf die in ihrer Umgebung über. Dadurch, dass du Ruhe findest vor Gott, kannst du ein Ruhepol für andere sein. Kannst du ein Fels für andere sein, was Petrus, der Fels, nicht konnte in diesem Moment, aber in der späteren Zeit war. Warum? Weil sie gelernt haben, dass es nicht sie sind, die stark sein müssen, sondern dass der Heilige Geist in ihnen sie stärkt und ihnen das möglich macht, was für sie unmöglich ist. Wir können diesen Sturm nicht alleine einfach durchwandern, wenn wir nicht die Kraft bei Jesus suchen, wenn wir nicht Zeit mit ihm verbringen und ja, aushalten bei ihm. Und es ist irgendwie wie ein Versprechen, dass wenn wir das so tun, dass wir so unterwegs sind, dass Leute uns anschauen, entgeistert und sagen, wie kannst du eigentlich so entspannt sein? Ich möchte das auch. Und dann, andere machen das dann auch nach. Eigentlich ist es eine super Parallele von dem, wie eigentlich unsere Mentoren eigentlich fungieren. Die sagen, okay, du kannst es jetzt noch nicht. Ich leite dich an. Ich bin da für dich, wenn du mal hinfällst. Ich richte dich wieder auf. Aber im Grunde kannst du das auch. Du bist nicht allein. Und irgendwann wirst du auch lernen, wie das geht. Und auch, wie gesagt, die großen Mentoren fallen auch mal hin, aber vielleicht nicht mehr ganz so häufig. Und die Jünger fielen, wie gesagt, nieder und sagen, das ist wahrhaftig Gottes Sohn, aber sie haben immer noch nicht verstanden, worum es wirklich geht. Und das finde ich eigentlich auch krass, dass die Jünger in all diesen Wundern nicht unbedingt verstehen können, worum es manchmal im Evangelium, worum es eigentlich in Jesus wirklich geht. Wir können durchs Leben gehen und erleben, dass Jesus wirkt und können trotzdem Jesus nicht ganz verstehen. Also manche wachsen im christlichen Glaubenselternhaus auf und wir haben und erleben, was eigentlich das Wunder geschehen, aber kommen dann unter anderem zum Zweifeln beziehungsweise rationalisieren es weg. Also es ist nicht im Herzen angekommen. Sowas erleben wir immer und immer wieder. Es ist einfach auch nochmal so eine Frage an sich. Glaubst du wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dass das was mit deinem Leben zu tun hat? Dass Jesus wirklich dein Leben verändern kann? Und dass du durch ihn Wunder tun kannst? Hast du wirklich verstanden, dass ja die Macht, Stürme zu stillen, die Macht, Leute von den Toten aufzuerwecken, dass die in dir wohnt, dass du am Ende, wenn du stirbst, wirklich nach Hause gehst, dass du da keine Angst vor haben musst, oder hast du es nur vom Kopf her verstanden? Keine Sorge, Jesus hat bei den Jüngern nicht gleich aufgegeben, hat die an die Hand genommen und bis zum Ende geführt. Aber auch wiederum ist es Jesus, der die Jünger bis ans Ende führt. Immer wieder kommen wir an den Punkt hin, du bist es nicht. Du bist es nicht, der stark sein kann, der durch den Sturm wandern kann, der alleine durch die Situation durchkommt. Du brauchst eine helfende Hand. Du brauchst Jesus, du brauchst einfach Leute, die einander ermutigen und du brauchst die Kraft Gottes, die in dir das möglich macht und wirkt. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal diesen Text lest und über diese einzelnen Sachen hoffentlich stolpern werdet, euch daran erinnert, worum es eigentlich in diesem Text ging. Am Anfang des Textes sucht Jesus Ruhe, weil er einfach sehr viel auf seinen Teller hatte, einfach sehr viel um die Ohren und einfach wirklich Zeit mit Gott verbringt, um einfach innerlich wieder ruhig zu werden. Und das ist ein innerlicher Sturm, womit er umgeht. Und danach lesen wir von einem wirklichen Sturm und merken, okay, die Jünger, die rufen nicht Gott an, das lesen wir hier nicht, die sind einfach nur in Panik, die sehen eigentlich, erkennen ihren guten Freund Jesus nicht, der 2 Jahre mit ihnen umhergegangen ist, die sehen eigentlich nicht mehr vorne und hinten. Was haben die im Gegensatz nicht gemacht? Sie sind nicht zu Gott gekommen. Und dann, wo Petrus rausgeht und auf diesem Wasser wandelt, und halt quasi ins Zweifeln gerät und einfach der Sturm für zu viel für sie wird, wer ist da? Jesus. Jesus ist immer da. Immer. Jesus ist bei dir, er lässt dich nicht allein, aber er wird dir mehr und mehr zeigen, wie es wirklich geht. Er wird dir die Kraft schenken, weil nicht du es wirken musst, sondern er es in euch wirken wird. Und im Endeffekt geht es nicht darum zu zweifeln. Es geht nicht darum, dass wir schwach sind, wenn wir mal versagen. Es geht darum, dass wir einfach uns entwickeln werden, dass wir einfach auf ihn vertrauen müssen und einfach immer wieder, egal ob wir scheitern oder nicht, egal ob es uns gut geht oder nicht, einfach die Zeit mit ihm suchen müssen. Mit diesen Gedanken hoffe ich, euch ermutigt zu haben für die Woche und ich werde einfach noch kurz vor dem nächsten Lied und vor der Kollekte, die danach eingesammelt wird, kurz danach, einfach beten. Himmlischer Vater, himmlischer Vater. Du bist nicht nur ein Gott, der weit weg ist, sondern du liebst uns, weil wir deine Kinder sind. Weil du uns adoptiert hast, weil du uns unglaublich, ja, weil wir dir unglaublich wertvoll sind. Mach uns das eigentlich immer mehr bewusst, dass wir deine Kinder sind und wie Kinder manchmal Dummheiten bauen und manchmal halt einfach ja, es nicht so super hinbekommen, dass wir auch nicht so sein müssen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Welches Kind muss perfekt sein in Augen seines Vaters? Ich danke dir, dass du uns immer wieder an die Hand nimmst, wenn es drauf ankommt, wenn wir ja unterwegs sind, wenn wir den Fokus verlieren. Wenn wir manchmal nicht mehr wissen, wo wir eigentlich hin wollten und wenn wir nicht mehr wissen, wo rechts, links, vorne oder hinten ist. Ob es in schwierigen Situationen ist, wenn wir jemanden verlieren aus unserer Familie oder wenn es in schwierigen Situationen ist, wo wir unseren Arbeitsstelle verlieren und. Hilf uns einfach, in dir Ruhe zu finden und immer wieder bei dir anzukommen. Danke, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns segnest über in der kommenden Woche. Stärke und bewahre uns, dass wir das auch für andere sein können. Ein Segen. Amen.